Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Lieber Paul.
Hallo Susanne.
Wir treffen uns für eine neue Staffel.
Jawohl.
Um gemeinsam in der Galaxis spazieren zu gehen und heute ein bisschen weiter weg. Aber zum Teil tatsächlich auch in unserer Milchstraße.
Ja, und zwar haben wir uns für den Auftakt dieser Staffel wieder ein sehr kosmisches Thema ausgesucht. Und zwar die Frage nach den allerersten Sternen. Wann sind sie entstanden? Was können wir über diese Sterne wissen? Und vor allem, haben wir sie schon gesehen? Und wenn nicht, was brauchen wir, damit wir sie sehen? Welche Geräte müssten wir noch bauen? Ja, fangen wir direkt mal an. Sternentstehung, spannendes Thema. Und erstmal müssen wir sicherlich sagen, nochmal zusammenfassen, wie Sterne entstehen überhaupt.
Genau.
Aus Gas, so viel ist klar.
Aus Gaswolken? Aus den dichtesten Gaswolken eigentlich, die wir kennen. Das sind Molekülwolken, wo das häufigste Element im Universum, das bei weitem häufigste Element im Universum, der Wasserstoff, als Molekül, also zwei Wasserstoffatome gemeinsam, H2, kleine arabische 2 drunter, sagt man dazu auch, vorliegt. Und die Sterne bestehen ja auch überwiegend aus Wasserstoff. Das ist auch schon seit dem Urknall. Der Wasserstoff kommt auch aus dem Urknall. Reichlich Helium dabei, in Masse so ungefähr ein Viertel. Das tut nichts in dem Moment, weil das ein Edelgas ist. Das kann also keine Heliummoleküle so richtig bilden. Wobei eins kommt ein bisschen vor bei den ersten Sternen tatsächlich.
Also die ersten Sterne sind ausschließlich oder fast ausschließlich aus Wasserstoff gebildet worden?
Das ist das Besondere. Also das Helium ist natürlich dabei, Wasserstoff und Helium.
Aber nicht so viel wie zum Beispiel bei uns bei der Sonne. Die Sonne hat ja von Anfang an irgendwie Helium mitgekriegt.
Ja, die ersten Sterne auch. Denn das Helium, das im Universum ist. Und das ist schon ein Punkt, den, glaube ich, auch viele Leute, die sich eigentlich echt gut auskennen, nicht wissen. Man weiß immer, die Sonne macht Helium. Kernfusion, Wasserstoff zu Helium. Und da liegt dann ja die Vermutung irgendwie nahe, dass das Helium, das wir so in den interstellaren Wolken zwischen den Sternen finden, naja, aus Sternen kommt, dass das erbrütet worden ist. Das stimmt aber nicht. Das sind höchstens 10%. 90% oder mehr des Heliums sind tatsächlich auch im Urknall entstanden.
Okay.
Die waren nach den ersten 5 Minuten Geschichte des Universums tatsächlich schon da.
Okay.
Und das heißt, ja, die ersten Sterne hatten Wasserstoff zur Verfügung und Helium zur Verfügung.
Gut.
Aber praktisch keine anderen Elemente. Die sind nämlich wirklich alle erbrütet.
Okay, das heißt, wir haben jetzt erstmal alles, was wir brauchen, um einen Stern zu backen. Schon ziemlich schnell nach dem Urknall. Die Frage ist, wie schnell ist ziemlich schnell? Denn das war ja ein Auseinanderfliegen, ein Durcheinanderwirbeln. Diese Wolken müssen sich ja unter ihrer eigenen Schwerkraft erstmal zusammenfinden. Und wenn da gerade im Grunde eine Explosion stattgefunden hat und der Raum sich in alle Richtungen mit unfassbarer Geschwindigkeit ausdehnt, dann haben es diese Wolken doch schwer, überhaupt sich erstmal zu bilden. Oder sich zu verdichten, meine ich.
Ja, das ist noch nicht mal das Problem.
Ach, denn okay, diese, das bin ich ja beruhigt.
Ja, es gibt aber andere. denn diese extrem schnelle Expansion des Universums ganz am Anfang, die war noch vor der Bildung von Wasserstoff und Helium. Also die war so früh, bei so unfassbar, die sogenannte Inflation.
Ja, wir hatten mal eine Folge drüber, ja, genau.
Genau, die war so unfassbar früh am Anfang, da war von Sternen noch nicht die Rede. Das Universum hat eigentlich am Anfang, bei den Zeiten, über die wir reden, Und das sind Zeiten, wo das Universum, das heute 13,8 Milliarden Jahre oder so alt ist, vielleicht 200 Millionen Jahre alt war. Da war die Expansion dann schon wieder sehr gemäßigt. Da kam die Schwerkraft prima gegen an. Die ersten Galaxien waren dabei, sich zu bilden. Noch sehr klein. Und irgendwie in dieser Zeit sind dann offenbar auch die ersten Sterne entstanden. Man kann sagen, das erste Sternlicht, das im Universum aufgetaucht ist, und das die sogenannten dunklen Zeitalter. Zwischen Universum wird durchsichtig und erste Sterne dann beendet hat. Manche Leute nennen das auch Cosmic Dawn, die kosmische Morgendämmerung.
Die Morgendämmerung, die dauerte dann so ein paar Millionen Jahre, also bis zu 200 Millionen
Jahre. Die dauerte ein paar hundert Millionen Jahre.
Wenige hundert Millionen Jahre, okay. Genau. Ich bin gerade ein bisschen stutzig geworden, weil du gesagt hast, die Galaxien haben sich dann gebildet. Für mich sind Galaxien vor allem dadurch definiert, dass ich da viele Milliarden Sterne sehe. Du meinst so quasi, die Galaxien waren zuerst da, aber ohne Sterne.
Okay. Ja, also die Idee ist, dass es ja auch dunkle Materie gibt.
Ja.
Die hat jetzt mit der Bildung der ersten Sterne als Materie nichts zu tun. Aber die dunkle Materie hat die ersten Klumpen im Universum gebildet, als die normale Materie das noch nicht konnte. Mhm. Im Grunde, weil die dunkle Materie nicht mit Strahlung wechselwirkt, konnte die eher klumpen und die normale Materie war an Strahlungsfeld gebunden und konnte das noch nicht.
Ja.
Und deswegen gehen wir davon aus, dass diese dunkle Materie-Klumpen die Saat waren.
Die Saat für ganze Galaxien.
Für ganze Galaxien.
Ja. Ja.
Und zwar noch in den dunklen Zeitaltern, denn die leuchtet ja nicht. Und dann hat sich die normale Materie da drin sozusagen verfangen. Also das hat ein Gravitationsfeld gemacht, diese dunklen Materieklumpen. Und da hat sich die normale Materie dann, als sie es konnte, eingefunden.
Ja.
Innerhalb der ersten paar hundert Millionen Jahre.
Und wenn wir sagen Materie, reden wir tatsächlich so ziemlich ausschließlich von viel Wasserstoff und etwas Helium.
Ganz genau.
Das, und zwar das, was wir quasi ab Urknall, ab Werk mit dabei hatten.
Was wir vom Anfang des Universums haben, ist noch ein bisschen Lithium dabei. Das spielt keine ganz große Rolle.
Okay, aber so du kennst ja sicher auch noch dieses schöne Buch da. Wir haben es auch in einer früheren Folge schon mal zitiert. Heumer von Dietzfucht, im Anfang war der Wasserstoff.
Genau. Und da kann man jetzt in Klammern sagen, und das Helium übrigens auch.
Und das Helium, wenn das Ding nochmal verlegt wird, das Buch, muss nochmal ein entsprechender Untertitel erweitert werden.
Genau. Und dann diese dunkle Materieklumpen, wie groß die waren, die sieht man ja nicht, ist eine Diskussion. Aber dann ist die Frage, wann rede ich von einer Galaxie? Es gibt Spekulationen, die vielleicht auch richtig sind, dass eigentlich diese Sternentstehung dann losgegangen ist, erste Sterne, dadurch, dass sich aus diesem Klumpen, wo jetzt auch Wasserstoff und Heliumgas mit drin ist, zunächst mal nur einzelne Sterne gebildet haben. Also Galaxie, ich denke an viele Milliarden, hunderte von Milliarden Sternen, das ist lokales Universum.
Mhm.
Diese ersten Protogalaxien, sagen wir dann lieber, waren nur wenige Sterne und ich habe auch schon mal irgendwo gelesen, vielleicht am Anfang auch nur einer.
Ach was.
Muss ja irgendwann angefangen haben.
Ja, ja. Irgendein Stern muss der erste gewesen sein, ein faszinierender Gedanke.
Ja, da ist aber dann die Frage, wir vermuten, dass diese ersten Sterne doch sehr anders waren als die Sterne heute.
Inwiefern?
Weil sie eben keine schweren Elemente hatten, die die Sonne zu 2% zum Beispiel auch in sich direkt ab Anfang aufgenommen hat, weil das Gas eben angereichert war mit allen Elementen, die das Periodensystem
so hat. Die Sonne ist ja nicht erste Generation, sondern so und so vielte Generation von Sternen.
Man sagt, ja, da muss man dann jetzt diese Sternpopulationen tatsächlich mal kurz erwähnen. Das ist eine Erfindung von dem bekannten Astronomen, deutschstämmig in Amerika, aber gelebt, Walter Bade.
Mhm.
Der hat in den 50er oder 60er Jahren diesen Begriff der Sternpopulationen eingeführt. Und da gibt's, und er hat zwei einfach nur eingeführt. Die Population 1, dazu gehört die Sonne. Das sind die jungen Sterne. Wobei die Sonne 4,5 Milliarden Jahre alt ist.
4,7 oder sowas, ja. Aber gilt im Universum noch als jung. Okay.
Gilt im Universum noch als jung. Und der ist dann tatsächlich in den 40er Jahren schon darauf gekommen, dass er gesagt hat, okay, das sind die Sterne, die relativ viele schwere Elemente haben, die bei uns in der Milchstraße, auch so in der Scheibe der Milchstraße meistens sind, wie die Sonne auch. Und dann gibt es Sterne, die viel weniger schwere Elemente haben. Und die hat er Sterne der Population 2 genannt.
Das sind dann ältere Sterne.
Und die sind vor allen Dingen in diesem Halo,
Kugelsternhaufen
und sowas.
Ne? Ja.
Um unsere Milchstraße drumherum, die haben viel weniger schwere Elemente. Und die ersten Sterne, das ist aber eine Idee, die dann ein bisschen später als die Bezeichnung kam.
Population 3 habe ich gelesen.
Population 3,
ja.
Den Begriff gibt es seit 1978. Und das wären die Sterne, die überhaupt keine schweren Elemente haben. Also wirklich die ersten.
Ja, die allererste Generation. Okay, also die haben sich dann vereinzelt gebildet. Und die Frage ist natürlich, wenn da schon eine eine Vorgängergalaxie wäre, die aus Gas besteht, hätten und die hatten nur ganz, ganz wenige Sterne, ob wir überhaupt eine Chance hätten, das mit irgendwelchen Messinstrumenten zu sehen, sei es, dass dieses Gas irgendwie heiß ist und leuchtet und vielleicht im Radiobereich, gab ja schon in den 2010er Jahren Messungen mit Radioteleskopen, dass sie sagten so, wir haben so Signale von allerersten Sternen, so grob irgendwie, ja, aber so, also sowas, so mein Smoking Gun wäre natürlich so echt so den ersten Stern auf einer Aufnahme von James Webb zum Beispiel zu sehen. Hubble war, glaube ich, da nicht in der Lage, zu kommen.
Also auf einer Aufnahme, sodass man den als Stern sieht, einzelnen Stern, das kriegt Webb auch nicht hin.
Nee, nee.
Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, wie man sich da rantasten kann. Die eine ist, ich habe am Anfang schon gesagt, wir gehen auch ein bisschen in der Milchstraße spazieren, etwas, das sich galaktische Archäologie nennt. Wir suchen Sterne, die extrem wenig schwere Elemente haben. Da muss ich jetzt was Kurioses noch einfügen. Die Astronomen nennen alle schweren Elemente Metalle. Völlig egal, ob es welche sind oder nicht.
Ja, genau. Ja.
Also alles, was nicht Wasserstoff und Helium ist, heißt auf astronomisch Metall. Auch wenn es Kohlenstoff oder Sauerstoff ist oder Stickstoff. Und das ist historisch und ein bisschen kurios, aber die Größe, die man dann immer liest, heißt Metallizität. Der Gehalt an schweren Elementen.
Ja.
Da können wir in unserer Milchstraße Sterne suchen, die unglaublich, das sieht man am Spektrum und die sieht man einzeln, unglaublich wenig an diesen schweren Elementen haben.
Ach, das ist ja, stimmt, das ist ja auch eine Idee. Der Urknall hat ja quasi überall stattgefunden.
Genau.
Und wenn er überall stattgefunden hat, hat er auch
bei uns auch.
Bei uns auch. Das heißt, vielleicht haben wir in unserer eigenen Milchstraße noch ein paar Exemplare, also von den 200 bis 400 Milliarden Sonnen, die bei uns ja sind mit allen Lebensaltern, da müssten ja vielleicht Einzelne noch dabei sein, die wirklich von den Anfängen noch nicht ausgebrannt sind. Das heißt, die müssten dann aber eher kleine sein, denn wir wissen ja bei der Sternentstehung oder bei der Sternentwicklung, so die größten, die dicksten sind die verschwenderischsten, so die ein Mehrfaches unserer Sonnenmasse haben, die explodieren tendenziell früher und werden zu einer Supernova dann zum Beispiel.
Genau, wenn sie ganz und zwar schon sehr früh. Das sind die anderen. Da brauchen wir Webb und da gibt es auch was ziemlich Neues, was ziemlich erstaunlich ist. Aber wenn wir bei den Sternen, die wir vielleicht in der Milchstraße finden, sind, die haben nicht gar keine Metalle. Die sind also formal nicht Population 3, aber eine sehr, sehr, sehr frühe Population 2.
Zweieinhalb.
Ja, und da gibt es mehrere Beispiele. Eins ist ein Stern, der einen ganz langen Namen, der einfach nur eine lange Zahl ist. Manche Leute nennen ihn abgekürzt SM0313. Naja, egal,
okay,
wie er heißt. Und das ist ein Stern, der ist 6000 Lichtjahre von uns entfernt.
Gar nicht mal so weit.
Hat es inzwischen geschafft, zu einem roten Riesen zu werden. Ist schon ein entwickelter Stern, ist aber nach allem, was die Forscherkollegen herausgefunden haben, 13,6 Milliarden Jahre alt.
Oh wow, das heißt...
Also 200 Millionen Jahre nach dem Urknall.
Das heißt, das ist wirklich einer der ersten Sterne.
Das ist einer der ersten Sterne, der aber, weil er nicht gar keine Metalle hat, zur Population 2 zählt. Aber die Menge an Eisen zum Beispiel in diesem Stern ist ein Zehnmillionstel der Menge des Eisens in der Sonne. Und damit ist er schon ziemlich nah dran.
Ja.
Der kommt wirklich aus der Jugend unserer Milchstraße. Und davon kennt man in der Milchstraße eine Handvoll. Weil die natürlich nicht hell sind. Denn das müssen ja super alte Sterne sein. Die müssen ja so alt geworden sein. Das heißt, die müssen zumindest ein bisschen weniger als die Masse der Sonne haben.
Sonst wären sie nicht so langlebig. Ne? Unsere Sonne hat etwa Halbzeit. Das heißt, die wird vielleicht das dann so auf... insgesamt 9 Milliarden Jahre bringen und wenn das Universum eben 13,8 Milliarden ist.
Bis die Sonne so richtig roter Riese ist und so, das können auch 10, 11 Milliarden Jahre sein, aber wir brauchen 13,5, 13,6 bei diesem Stern. Das heißt, der muss ein bisschen weniger Masse als die Sonne gehabt haben. Damit er noch existiert. Unsere Sonne, sehr sonnenähnliche Sterne, die sich zu der Zeit gebildet haben, die gibt's nicht mehr, seit 2-3 Milliarden Jahren nicht mehr.
Ja, die sind dann auch in ihrer Entwicklung an ihr Ende gekommen.
Ja, die sind weiße Zwerge.
Und, ja, genau. Ja, aber auch da gibt's, vielleicht kann man die noch entdecken und in deren Spektren.
Die sind leider nicht mehr wirklich hell. Also ich glaube, das ist schwierig. Aber diese galaktische Archäologie, wo man wirklich in unserer Milchstraße die Sternentstehungsgeschichte nachvollzieht und versucht, so nah wie möglich an die Ältesten ranzukommen.
Ja.
Das ist durchaus erfolgreich. Das geht aber nur in unserer Milchstraße.
Klar.
In anderen Galaxien, die Sterne sind nicht hell genug.
Da würden wir nur die allerhellsten Exemplare sehen, wie die berühmten Cepheiden in der Andromeda-Galaxie. Genau. Es ist ja so, man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, wenn wir mit Teleskopen an den Himmel blicken. Je weiter wir in die Ferne blicken, desto weiter blicken wir zwangsläufig in die Vergangenheit. Das heißt, wir sehen die fernen Galaxien in einem Zustand, wie sie damals waren, als das Licht auf die Reise ging. Und das ist dann eben im Zweifel so, wie sie kurz, wenn es ganz entfernte Galaxien sind, wie es kurz nach dem Urknall war, kurz im Sinne von diesen 200-300 Millionen Jahren. Und ja, was hat denn damals schon geleuchtet? Was können wir sehen?
Wir versuchen da dann tatsächlich das Licht der ersten Sterne zu sehen. Und es ist ein ganz spannendes Ergebnis vom James Webb Weltraumteleskop, dass diesen Zeitpunkt, wo wir was sehen, dafür ist es auch gebaut, weiter nach hinten schiebt. Das heißt, wir haben jetzt das erste Licht von Galaxien gesehen, noch nicht bei 200 Millionen, aber bei knapp unter 300 Millionen Jahren nach dem Urknall. Das ist auch schon ein großer Erfolg. Und das, was man dabei sieht, ist, dass diese Galaxien, da sehe ich natürlich keine einzelnen Sterne, dazu ist das wirklich zu weit weg. Aber dass diese Galaxien doch schon nicht so viele schwere Elemente, Metalle wie die Milchstraße heute, aber doch schon welche enthalten. Das heißt, die ersten Sterne waren eher. Denn die ersten Sterne haben diese Metalle ja hergestellt.
Ja, klar. Und wenn die Metalle dann als Spuren in den Sternen, die wir jetzt sehen, enthalten sind, muss da schon eine Generation vorher gewesen sein.
Genau. Und dann kann man auch ein bisschen theoretisch überlegen, wie würde denn so ein Stern aussehen, der keine schweren Elemente hat? Und da kommt man darauf, kann man schon länger darauf, dass in dieser Population 3 sicher Sterne von allen möglichen Massen sind, aber dass dabei Sterne sind, die 1000 Sonnenmassen haben. Und die Grenze, wo ein Stern heute noch stabil ist, ist mehr 100, 150, wenn wir sehr großzügig und sehr extrem sind, aber bestimmt nicht 1000. Der fliegt auseinander.
Ja.
Weil der, obwohl die Schwerkraft ja ihn zusammenhalten will, aber das liegt daran, dass er schwere Elemente 2% reichen enthält. Das Gas kann, die Struktur des Sterns ist anders.
Ja.
Und das Gas kann besser kühlen. Er wird dann auch erst gar nicht so groß. Aber das war vielleicht anders im frühen Universum. Da könnten die Sterne viel größer geworden sein. Ein bisschen Kühlung muss stattgefunden haben. Da gibt es so ein exotisches Molekül. Wir hatten gerade schon gesagt, Helium macht eigentlich keine Verbindungen. Aber da gibt es so ein Heliumhydrid, erstes Molekül im Universum, das da vielleicht geholfen hat.
Das älteste von allen, ja.
Also eine Verbindung aus Wasserstoff und Helium. Aber das wären super massereiche Sterne gewesen. Und neues Ergebnis vom vorigen Dezember ist, dass indirekt in einer Galaxie, die immerhin schon 1 Milliarde Jahre alt ist, Leute mit Webb was gefunden haben, was stark darauf hindeutet, dass das sogar bis 10.000 Sonnenmassen ging.
Ach was.
Also erste Sterne mit bis zu 10.000 Sonnenmassen.
Sind denn auch dann kleinere entstanden oder war es dann so, dass die Größenskala einfach nur ins Gigantische erweitert war, ganz früh im Universum, dass ansonsten aber die ganze Palette von Sternen von klein bis groß entstanden ist, so wie in Anführungszeichen heute auch?
Also die sogenannte Initial Mass Function, die Verteilung, die Anfangsmassefunktion, die Verteilung der Sternmassen auf die Häufigkeiten, wird anders gewesen sein als heute, aber es sind nicht nur so supermassereiche Sterne entstanden. Aber wenn das mit den 10.000 Sonnenmassen, 1.000 bis 10.000, wirklich richtig ist mit diesem neuen Ergebnis, das auf Webdaten tatsächlich basiert, und das guckt ins junge Universum,
ja.
Die Sterne gab es zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr nach einer Milliarde Jahre. Die leben keine Million Jahre.
Mhm.
Eher 10.000 Sonnenmassen, 250.000 Jahre vielleicht?
Das geht schnell.
Das geht super schnell. Das erklärt aber auch, warum man in diesen Galaxien, die das Webb-Weltraumteleskop in dieser kosmischen Morgendämmerung sehen kann, schon schwere Elemente sieht. Diese extrem massereichen ersten Sterne haben ganz, ganz kurz gelebt. Und dann schon ihre Erbschaft an schweren Elementen hinterlassen, sodass unser galaktischer Freund da mit den 200 Millionen Jahren nach dem Urknall schon was mitgekriegt hat, ein bisschen an schweren Elementen.
Ja, okay, so weit, so gut. Aber wenn diese Sterne so riesig waren, dann waren sie auch leuchtkräftig. Und dann müssten sie ja auch zur Helligkeit einer solchen Galaxie beitragen, dass man eine Chance hat, da wirklich im Optischen was zu sehen. Wir müssen ja immer auch berücksichtigen, dadurch, dass das Universum sich ja trotz allem ausdehnt, ist das Ganze, wir haben ja schon mal darüber gesprochen in einer anderen Folge, in Richtung rotes Licht verschoben. Das heißt, man sieht das gar nicht in unserem normalen sichtbaren Licht, sondern eher so im roten oder sogar im infraroten Licht.
Das sieht man bei den sogenannten Rotverschiebungen mit Infraroten. Genau deswegen ist das James-Webb-Teleskop ein Infraroteleskop.
Ja, genau. Um diese frühen Dinge zu sehen, muss man nochmal auf dem Schirm haben. Aber sind es denn genug Sterne und sind die zahlreich genug und hell genug wären sie, um da ein Signal im Infraroten zu machen, was Webb sehen kann?
Wahrscheinlich ja. Also Webb ist da ja noch dabei, die Grenze zu verschieben. Und die Grenze liegt im Moment bei 300 Millionen Jahren nach dem Urknall.
Dann ist das sogar noch ein bisschen besser als ein Artikel, den ich hier zum Beispiel gelesen habe, über einen Sternhaufen in 13 Milliarden Lichtjahren Entfernung in der Galaxie GNZ11.
Ja, genau.
Das ist dieser LAP1b, so ein Sternhaufen, der auch schon zu dieser ominösen Population 3 aber gerechnet wird. Also das muss also auch schon was ganz Frühes sein.
Ja, also dass der zumindest zu den Zeiten schon entstanden ist. Aber die ersten Population 3 Sterne, diese extrem sicherlich auch hellen und extrem kurzlebigen, ob die jetzt bei diesen wenigen Galaxien, die man gesehen hat, wo wir zurückblicken bis knapp 300 Millionen Jahre nach dem Urknall, da werden immer die Rekorde gejagt, was, was jetzt wieder der neue Rekordhalter ist, aber der ist im Moment so bei knapp unter 300 Millionen Jahren.
Und das Gas?
Die sind sehr gasreich da noch, die Galaxie.
Ja, da ist ja sehr viel Gas und wenig Sterne. Und auch wenn sie hell sind, es sind und bleiben wenige, ist die Chance nicht größer zu sagen, wenn wir die Frage erweitern, wir suchen nicht nach den ersten Sternen, sondern ganz allgemein nach den ersten Galaxien, dass wir eher im Radiobereich suchen sollten oder in einer anderen Wellenlänge, wo sich dieses Gas bemerkbar macht?
Tut man auch. Also im Radiobereich, Millimeterwellenlängen, macht man das natürlich auch und kommt auch ziemlich weit. Im Moment kommt man mit Webb am weitesten. Aber Radiobereich guckt da natürlich auch hin, klar. Aber diese allerersten Sterne, die tragen sicher zu der Helligkeit dieser Galaxien, die wir sehen können, ein bisschen bei. Radiobereich hat, wenn ich in Molekülen suche, natürlich das Problem, dass ich da den Wasserstoff nicht sehe. Da brauche ich also schon Metalle. Es gibt natürlich neutralen Wasserstoff auch, den man im Radiobereich sehen kann. Also klar, passiert. Aber Webb ist da im Moment das Teleskop, wo alle hingucken. Und die Galaxien, die Webb sieht, haben aber eben schon Metalle. Weniger. Das heißt, diese absoluten Monstersterne, die allerersten waren, sind wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wenn Webb hinguckt, schon weg.
Die sind schon explodiert.
Da wird es trotzdem noch Population 3 Sterne geben, die halt nicht so massereich waren zu dem Zeitpunkt. Aber die Saat an schweren Elementen gemacht haben, die sind wahrscheinlich schon weg.
Die haben das schon aufgemischt. Und ja,
Die machen aber schwere Elemente. Dadurch sind die jetzt mit dieser neuen 10.000 Sonnenmassen-Nummer auch darauf gekommen, dass die schwere Elemente machen in etwas anderen, das Verhältnis ist etwas anders. Zwischen Stickstoff und Sauerstoff zum Beispiel, was da rauskommt, als wir das von den Sternen heute gewohnt sind. Mhm. Und das kann man dann wieder simulieren und sagen, oh, die müssen 1.000 bis 10.000 Sonnenmassen gehabt haben.
Aber wenn so ein Stern explodiert, das muss doch eine derartige Supernova geben.
Total.
Egal, ob ich diesen Stern während seiner Lebenszeit entdecke, der wird ja heller als eine ausgewachsene Galaxie. Selbst heute sozusagen, in Anführungszeichen, sind Supernovae, können so hell werden oder heller als eine ganze Galaxie für kurze Zeit. Und bei den Sternen, vielleicht sehen wir mal, wir gucken ja in die Vergangenheit. Irgendwann sind die Dinger explodiert und zwar zahlreich. Dann müssten wir doch mal irgendwann so eine ganz frühe Supernova sehen.
Ja, und das ist die Frage, ob das wirklich eine Supernova ist.
Oh.
Das ist noch nicht klar.
Ach.
Das ist auf jeden Fall ein spektakuläres Ereignis. Es kann aber sein, dass, das simulieren die jetzt gerade, dass so ein 10.000 Sonnenmassenstern, ohne groß hell zu werden, direkt zum schwarzen Loch wird am Ende seines Lebens. Oh. Was total toll wäre, denn das würde ein anderes Rätsel lösen. Wir finden in diesen frühen Galaxien schon recht früh ziemlich massereiche schwarze Löcher.
Ah, und
da hat man sich gefragt,
wo
kommen denn die Saatlöcher her? Das reicht nicht. Aber wenn es diese Sterne gibt, dann machen sie Saatlöcher von mehreren tausend Sonnenmassen als schwarze Löcher.
Ja.
Und damit geht das dann los.
Okay.
Also die Autoren von diesen Arbeiten, die schwärmen davon, dass sie gleich zwei Probleme gelöst haben.
Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen.
Sie hätten die ersten Sterne nachgewiesen und wüssten jetzt auch, wo die schwarzen Löcher herkommen.
Lass uns mal einen kurzen Blick in die weiteren Planungen für Weltraumteleskope etc. werfen. Was braucht's denn da, um James Webb, das Weltraumteleskop, noch zu übertreffen? Und was würden wir mit einer nächsten hypothetischen oder geplanten Generation von Weltraumteleskopen besser sehen in dieser Frage, als wir jetzt sehen?
Also einen richtigen James Webb-Nachfolger, der da noch wesentlich besser ist. Webb ist da schon sehr gut. Das, was wahrscheinlich jetzt starten wird, nächstes Jahr, ist das Nancy Grace Roman-Teleskop. Das ist auch ein Infrarot-Teleskop. Das wird natürlich auch Kosmologie machen. Dann gibt es wirklich im Radiobereich auf dem Erdboden das Square-Kilometer-Array. ein Radioteleskop bei sehr langen Wellenlängen, das sowohl in Südafrika als auch in Australien aufgebaut wird. Das sind so riesige Antennenfelder.
Ja.
Und das sind die Großprojekte, die kosmologische Fragen angehen, die jetzt die nächsten sind. Dazu natürlich die beiden im Moment laufenden Euklid und das Vera-Rubin-Teleskop, das wieder in Chile auf dem Boden steht. Es tut sich einiges.
Es tut sich einiges auf dem Weg, das Licht der ersten Sterne abzubilden. Dankeschön, liebe Susanne, bis dahin. Und jetzt bleiben wir ein bisschen beim Thema, bei unserem Blick hinter die Schlagzeilen.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, wir reden ja heute in dieser Folge, diesem Staffelauftakt über die allerersten Sterne, also die frühesten beobachtbaren Strukturen im Universum. Und passend dazu gab es eine Meldung über kleine rote Punkte, die Little Red Dots, die durch die Presse gingen. Was hat's damit auf sich?
Ja, das hängt wirklich mit den ersten Sternen schon beinahe zusammen. Diese kleinen roten Punkte sind, man wusste erst lange nicht, was das ist. Die sind auf jeden Fall sehr weit weg. Das sind auch Entdeckungen des James-Webb-Teleskops und die sind sogar für das James-Webb-Teleskop ziemlich rot. Also wirklich strahlen weit im Infraroten und sehen aus wie so kleine Punkte, also ganz kleine Galaxien also, wahrscheinlich.
Ja.
Und das wissen wir inzwischen auch, dass das vielleicht sogar die Objekte sind, womit es angefangen hat. Wir haben ja gerade gesagt, was ist eine Galaxie, ab wann ist das eine Galaxie? Vielleicht so in dieser Gegend. Und dann war die Frage, was ist das denn genau? Und da gab es alle möglichen Spekulationen, die alle in die Richtung gingen, das hätte was mit schwarzen Löchern
zu tun. Hat es?
Hat es.
Sind es schwarze Löcher?
Also es gibt jetzt eine größere Gruppe von Forschenden, die super stolz sind, dass sie es auf die Titelseite der Wissenschaftszeitschrift Nature geschafft haben, wo man sich schon über den tollen Fortschritt seiner Karriere freut, wenn man da nur einen Artikel drin hat. Aber Titelseite, Titelbild ist natürlich eine super Sache. Daraufhin ging das auch so durch die Presse. Und die sagen jetzt, wir haben das Rätsel gelöst.
So.
Und ja, das sind schwarze Löcher im ziemlich frühen oder sehr frühen Universum, aber noch nicht ganz so massereich wie die, die dann ganz hell werden und die vielleicht sogar eine Milliarde Sonnenmassen groß sind. Und da hat man erst gedacht, das geht doch gar nicht, die können doch noch nicht so groß sein. Und jetzt haben die erschlossen, dass das schwarze Löcher sind, die eifrigst fressen und deswegen so hell sind. Und ihre Größe ist so um eine Million Sonnenmassen. Ist jetzt
das
auch
ist
nicht
ja schon
wenig.
Mal, das ist ja schon mal eine Menge. Und
also zwischen 100.000 und 10 Millionen so. Also Größenordnung tatsächlich schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße. Aber nicht ganz so riesig, wie man vorher gedacht hat. Und wenn die dann ganz kräftig fressen, dann sieht man, klein und rot, das Gas, den dichten Gaskokon, der das schwarze Loch umgibt.
Wollte gerade sagen, bevor alle, die hier zuhören, mit den Ohren schlackern und sagen, ja hör mal, also das ist ja ein schwarzes Loch, ist ein schwarzes Loch, weil kein Licht ausgesendet wird. Deswegen heißt das Ding ja so. Und leuchtende schwarze Löcher, was wollt ihr uns denn erzählen? Also das ist natürlich nicht das schwarze Loch selber, sondern das drumherum. Wenn es Materie ansaugt, wird die ja wahnsinnig beschleunigt, gibt so eine Scheibe, wie so ein Strudel. Und in diesem Strudel kann sich Materie erhitzen, habe ich das soweit richtig zusammengefasst.
Ganz genau. Und das ist da ein extremer Fall. Und die Autoren schreiben, dass die schwarzen Löcher sind, die gerade in ihrer ersten superschnellen Wachstumsphase sind.
Ja, und dann haben sie besonders viel Materie
im Raum. Wir sind da jetzt so bei 500, 700 Millionen Jahren nach dem Urknall.
Ja.
Um bis dahin dahin zu kommen, hilft auch einem schwarzen Loch, das nur in Anführungszeichen 1 Million Sonnenmassen hat. Sehr, wenn sein Anfang der Überrest von so einem Monsterstern gewesen ist.
Und so schließt sich der Kreis zwischen Monstersternen und kleinen roten Punkten. Ja, ich hoffe, euch hat unser Ausflug in die Tiefen von Zeit und Raum Freude gemacht. Und wir versprechen euch natürlich im Laufe dieser Staffel auch wieder mit vielen interessanten Themen am Start zu sein. Wenn ihr eine Anregung habt, schreibt es uns gerne. Und wenn euch das, was wir hier machen, gefällt, reckt die Däumchen und empfehlt uns gerne weiter. Wir bedanken uns fürs Interesse. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.